Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Heute, am 8. März, dem Internationalen Frauentag, rücken in vielen Ländern der Welt Frauen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Mit der Geschichte von der Samariterin am Jakobsbrunnen nimmt heute in der katholischen Morgenfeier auch eine Frau eine prominente Rolle ein. Pastoralreferentin Ruth Huber lässt sie zu Wort kommen.
Die Frauenkommission meiner Diözese München und Freising hat vor kurzem eine kleine Studie in Auftrag gegeben. Einige Frauen hatten das Gefühl, dass in den kirchlichen Medien, in der Kirchenzeitung oder auf der Homepage Frauen weniger sichtbar sind als Männer, weniger zu Wort kommen, über sie weniger berichtet wird. Um dieses Gefühl zu überprüfen, bat man die Redaktion einer kirchlichen Zeitung, das zu untersuchen. Die Redaktion überprüfte ihre eigenen Veröffentlichungen, schaute sich die Bilder an und bestätigte das Gefühl. Die Journalistinnen und Journalisten waren ziemlich überrascht über das Ergebnis. Eigentlich hatten sie in ihrer Redaktion die Vereinbarung, dass in ihrer Zeitung Frauen genauso oft und ausführlich vorkommen wie Männer. Aber die Studie machte sichtbar, es werden mehr Männer abgebildet. Es wird mehr über Männer geschrieben. Es werden mehr Männer interviewt. Nun könnte man sagen, ist ja eigentlich auch logisch. In der katholischen Kirche sind nun mal mehr Männer in leitender Verantwortung. Dann wird eben auch mehr über sie berichtet. Dann kommen Männer auch mehr zu Wort. Was Männer in leitender Verantwortung angeht, so trifft das zu. Allerdings wurde auch mehr über ehrenamtlich engagierte Männer berichtet. Und da sowohl im kirchlichen Ehrenamt Frauen die Mehrheit stellen. Dieses Engagement wird aber durch solch eine Berichterstattung unsichtbar. Warum wird das Tun von Frauen so oft und immer noch und immer wieder unsichtbar gemacht? Im März 1911 haben Frauen sozialistischer Organisationen zum ersten Mal einen Frauentag ausgerufen. Sein wichtigstes Anliegen: Frauen sollten das Wahlrecht erhalten. Als dieses 1918 in Deutschland eingeführt wurde, hätte der Frauentag verschwinden können. Ist er aber nicht. Weil es so vieles gab und gibt, für das Frauen ihre Stimme erheben. Sie wollen keinen Krieg mehr. Sie wollen Gleichberechtigung im beruflichen Alltag und in der sozialen Absicherung. Seit 1921 wird der Tag, getragen von kommunistischen und sozialistischen Traditionen, am 8. März gefeiert. Frauen, die in der DDR aufgewachsen sind, haben daran viele Erinnerungen. Im Bundesland Berlin wäre heute auch dann ein freier Tag, wenn kein Sonntag wäre. Die Lebenssituation von Frauen hat sich seit 1911 sehr verändert. Vieles zum Besseren. Sie können wählen und studieren und sich, wenn sie Glück haben, eine eigene finanzielle Unabhängigkeit aufbauen. Manche fragen daher, ob es einen Weltfrauentag heute noch braucht. 115 Jahre nach Einführung des Weltfrauentages ist der wichtige Beitrag von Frauen für das Leben unserer Gesellschaft immer noch nicht genauso sichtbar wie der von Männern, ist noch nicht tief in unserem Gedächtnis verankert. Trotz Frauenwahlrecht, Berufstätigkeit und wachsender finanzieller Selbstständigkeit. Und in unserer katholischen Gemeinschaft ist das auch nicht anders. Oder können Sie auf Anhieb 5 weibliche Gelehrte der Kirchengeschichte oder 5 weibliche biblische Gestalten mit Namen benennen? Selbst ich muss da länger überlegen. Maria, die Mutter Jesu, Miriam, die Schwester des Mose, Judith, die den Holofernes köpft und 5 Männernamen würden mir sofort einfallen. Und das nicht, weil es keine Frauen gibt, im Gegenteil. Da finden sich Eva und Sarah, Rebekka, Rahel, Deborah, Ruth, Maria Magdalena, Martha von Bethanien, Esther, Lydia, Priskilla. Warum aber sind die Namen von Frauen nicht genauso präsent in meinem Gedächtnis? Warum sind ihre Namen und ihr Tun unsichtbarer? Trotz jahrhundertelangem Kampf um Stimmrecht, gleicher Behandlung, Sichtbarkeit. Und warum sind sie in unserer biblischen Tradition so unsichtbar geworden? Einer Tradition, die doch eigentlich davon erzählt, dass Gott alle Menschen liebt und dass es nicht wichtig ist, ob man nun Mann oder Frau, Jude oder Heide, Sklave oder freier Mensch ist, wie Paulus sagt. Ja, warum ist das so? Dass Frauen in der Bibel unsichtbar sind, hat mit der Entstehung und Überlieferung der biblischen Texte bis heute zu tun. Und damit es nicht zu umfangreich wird, beschränke ich mich in meinen Äußerungen jetzt mal auf das Neue Testament. Grundlage biblischer Texte ist das, was Menschen im Zusammenleben mit Jesus erlebt haben. Jesus lebte in einer lebendigen Gemeinschaft von Männern und Frauen, zog mit ihnen durchs Land. Unter den Mitgliedern waren Männer und Frauen, die die Gemeinschaft finanzierten, damit Jesus frei war, als Rabbi von Gott zu erzählen. Und was er erzählte, zog Männer und Frauen in seinen Bann. Nach der Hinrichtung Jesu wurden die Geschichten weitererzählt, wurde begonnen, Werbung für die neu entstehende religiöse Gemeinschaft zu machen. Diese Gemeinschaften entstanden aber in einer patriarchal strukturierten Umwelt. Und damit in dieser Umwelt die Geschichten auch gehört wurden, mussten sie sich den patriarchalen Strukturen anpassen. Deshalb wurden im Laufe der Zeit in den Erzählungen die Männer wichtiger. Oder es wurden überhaupt nur die Geschichten weitererzählt, in denen männliche Jünger im Mittelpunkt standen. Kleines Beispiel: Selbstverständlich gab es beim gemeinsamen Mahl vor der Hinrichtung Jesu nicht nur Männer im Saal. Aber nur über die Männer an seiner Seite wird berichtet. Ihre Namen kennt man. Irgendwann begann man, die erzählten Geschichten niederzuschreiben. Schreiber waren Männer. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts wurde auf Bischofsversammlungen entschieden, was endgültig im Neuen Testament stehen soll. Auch diese Entscheidung trafen Männer. Biblische Texte, so wie wir sie heute lesen, sind also entscheidend von Männern geformt und überliefert. Und dennoch haben es einige Frauengestalten geschafft, überliefert zu werden. Von ihnen wird bis heute in unseren Gottesdiensten erzählt, so wie im Evangelium des heutigen Sonntags.
Jesus verließ Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen.
Eine Frau aus Samarien. Was mir sofort auffällt, die Frau hat keinen Namen und wir erfahren auch nicht, wer sie ist. Warum kommt sie in der heißen Mittagszeit zum Brunnen? Das macht man in der Regel in der Früh, wenn es noch nicht zu heiß ist, und dann trifft man vielleicht auch andere Frauen dort. Welche Aufgabe hat sie in ihrer Gemeinschaft? Hat sie einen Beruf außerhalb des Hauses? Hat sie Familie? Hat sie Kinder? Das wüsste ich gerne, aber das Evangelium sagt mir nichts dazu. Dass es diese Frau überhaupt ins Evangelium geschafft hat, nachdem so viele Männer entschieden hatten, ob ihre Geschichte weitererzählt, niedergeschrieben und Teil des Neuen Testamentes wird, zeigt, wie bedeutend das, was sie getan hat, für irgendeine Gruppe der ersten christlichen Gemeinden war. Was sie getan hat, erzählt das Evangelium so.
Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm.
Das Evangelium zeigt, die Frau war eine Missionarin, eine, die Menschen aus einer anderen Glaubensrichtung für Jesus gewinnen konnte. Eine bedeutende Glaubenszeugin in Samarien. Aus der biblischen Forschung weiß man, dass das Umfeld, in welchem das Johannesevangelium entstanden ist, einen starken Zustrom von Menschen hatte, die zuvor einer anderen jüdischen Glaubensrichtung angehört hatten, die Gott nicht auf dem Tempelberg in Jerusalem, sondern auf dem Berg Gerizim anbeteten. Wie alle Juden warteten auch sie auf den Messias. Aus dieser jüdischen Glaubensgemeinschaft gewann die Missionarin, der Jesus am Jakobsbrunnen begegnete, neue Anhänger für die Jesusbewegung. Das Evangelium erzählt: Es ist entscheidend das Zeugnis einer Frau, das viele Samaritanerinnen und Samaritaner motiviert, sich dieser neu entstandenen Glaubensgemeinschaft um Jesus Christus anzuschließen. Eine Gemeinschaft, in der soziale und religiöse Unterschiede zwischen Jüdinnen und Samaritanerinnen, zwischen Frauen und Männern unwichtig werden, in der nur zählt, ob jemand an Jesus Christus glaubt. Manchmal überlege ich mir, wie sich unsere Glaubensgemeinschaft entwickelt hätte, hätte sie Frauen von Anfang an eine bedeutende Rolle und Verantwortung gegeben. Auf jeden Fall hätten alle in unserer Gemeinschaft von klein auf die Geschichten biblischer Frauen erzählt bekommen. Und damit würde sich alles ändern. Zunächst ergäbe sich ein vollständigeres Bild von Gott. Denn Frauen in der Bibel zeigen, dass Gott nicht nur durch Männer handelt, dass er auch Frauen zu Führung und Prophetie beruft. Frauen wie Deborah, die als Richterin ihr Volk anführt. Oder Ruth, die solidarisch mit ihrer Schwiegermutter in ein neues Land aufbricht und damit sichtbar macht, dass Gott durch Mut, Treue und Vertrauen wirkt. Frauen in der Bibel machen das Bild von Gottes Handeln vielfältiger. Die Sichtbarkeit von Frauen in der Bibel hilft Frauen, sich anders mit der Glaubenstradition zu identifizieren. Gerade weil sie keine klassischen Rollenvorstellungen wiederholen. Die Frauengestalten bringen Themen ein wie Mut in männerdominierten Strukturen, prophetisches Reden, Verletzlichkeit und Stärke. So zeigt die Geschichte der Esther, dass mutige Frauen ein ganzes Volk vor dem Untergang retten können und es gar nicht immer ein starker Mann sein muss. Die Sichtbarkeit von Frauen in der Bibel zeigt aber auch, wie sehr die Glaubensgemeinschaft ein Projekt von Männern und Frauen ist. Dass es von Anfang an Männer und Frauen sind, die die frohe Botschaft in die Welt tragen. Die Sichtbarkeit von Männern und Frauen in der Bibel zeigt aber auch, dass es Männer und Frauen braucht, um die Erzählungen über die Frauen angemessen weiterzuerzählen. Denn leider passiert es den wenigen Frauen, die es in der biblischen Tradition bis heute geschafft haben, dass man im Erzählen über sie ihre Geschichte verzerrt darstellt. Dass in Predigten und theologischen Kommentaren nicht das herausgearbeitet wird, was im biblischen Text steht, sondern aus männlicher Perspektive andere Schwerpunkte gesetzt werden. Auch der Samaritanerin ergeht es nicht anders. Eigentlich erzählt diese Geschichte von einer Frau aus einem fremden Volk, welche durch die Begegnung mit Jesus zur Jüngerin wird, alles stehen und liegen lässt und zu missionieren beginnt. Sie tut das, was auch männliche Jünger getan haben, die Fischer Petrus und Andreas, der Tuchmacher Paulus und wie sie heißen. Deren Berufungsgeschichten werden auch so erzählt, dass klar wird, diesen Menschen hat Gott berufen, für Jesus Christus einzutreten. Bei der Frau am Jakobsbrunnen aber verschiebt sich die Perspektive. Statt herauszuarbeiten, dass hier die Berufungsgeschichte einer bedeutenden Missionarin erzählt wird, liest man in theologischen Kommentaren von ihr als Frau mit den vielen Männern. Warum? Weil sie Jesus Rede und Antwort steht.
Jesus sagte zu der Frau: »Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her.« Die Frau antwortete: »Ich habe keinen Mann.« Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Für die Frau ist die Antwort Jesu der Nachweis, dass er mehr weiß als andere, dass er ein Prophet ist. Und anders als für unsere Ohren ist es für Jesus auch nicht skandalös, dass die Frau mehrere Männer hatte, denn eine Kettenehe war zur Zeit Jesu nichts Ungewöhnliches. Wenn eine Frau einen Mann verliert, bevor aus der Ehe ein Sohn hervorgeht, so muss sie der nächste Bruder zur Frau nehmen. Eine solche Eheschließung war völlig legal. Und auch an anderen Stellen der Bibel wird von Frauen berichtet, die bis zu 7 Männer hatten. Diese Normalität kommt in der Auslegungsgeschichte des biblischen Textes nicht zum Tragen. Sehr oft wird die Frau als eine in sexueller Hinsicht heruntergekommene Frau dargestellt, eine, die eventuell die Ehe gebrochen hat. Aber davon ist, wie schon gesagt, im biblischen Text keine Rede. Darum geht es auch nicht. Kettenehen waren für Frauen eine ökonomische Notwendigkeit in einer Umwelt, in der nur ein Mann ökonomisches Überleben garantieren konnte. Aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen musste die Samaritanerin immer wieder heiraten. Und zuletzt wurde ihre Lage so bedrohlich, dass sie noch nicht einmal mehr eine Absicherung durch einen Ehevertrag hatte. Von Befreiung aus eben dieser Abhängigkeit spricht aber der biblische Text. Mit ihrem Satz, ich habe keinen Mann, trifft sie eine Entscheidung. Ab sofort wird sie unabhängig von einem Mann leben, wird aufgefangen von kleinen Gemeinschaften, die sich um Jesus herum gebildet hatten und der sie auch als alleinstehende Frau wirtschaftlich überleben kann. Für Frauen und eventuell auch Männer in den urchristlich-johannäisch geprägten Gemeinden war die samaritanische Frau ein mutiges Vorbild in zweierlei Hinsicht. Zum einen wagt sie es, aus ihrer Unterdrückungssituation auszubrechen, zum anderen solidarisiert sie sich mit einem jüdischen Messias. Damit macht sie sich für die römischen Behörden verdächtig. Wer sich zu jüdischem Messianismus bekennt, riskiert die Todesstrafe. Was wohl passiert wäre, wenn die Befreiungsgeschichte dieser Frau in kirchlichen Zusammenhängen von Anfang an so erzählt worden wäre, dass sich durch dieses Beispiel Frauen trauen, unterdrückerische Lebenssituationen zu verlassen und nach Gemeinschaften Ausschau zu halten, in denen sie aufrecht und frei leben können? Biblische Frauengestalten sichtbar zu machen, führt zu einem vielfältigeren Gottesbild. Es gibt Frauen mehr Identifikationsmöglichkeiten mit der kirchlichen Tradition. Es macht sichtbar, dass Frauen und Männer für diese Gemeinschaft gleich wichtig sind. Und noch etwas kann passieren, wenn Erzählungen über biblische Frauen von Anfang an das erzählen, was über sie in der Bibel steht. Auch wenn es lange dauert, dran zu bleiben, herauszuarbeiten, was in der Bibel wirklich über Frauen steht, wenn es erzählt wird, kann Grundlegendes verändert werden. Das zeigt auch, wie mit dem biblischen Zeugnis über Maria von Magdala umgegangen wurde. Vor 10 Jahren, im Jahr 2016, wurde Maria von Magdala durch ein römisches Dekret als Erstzeugin der Auferstehung und Apostelin der Apostel gewürdigt. Ihr Gedenktag am 22. Juli wurde in den Rang eines Apostelfestes erhoben. Das heißt, es muss an sie mit allen für diesen Tag vorgeschriebenen Texten in den Gottesdiensten gedacht werden. Diese Wertschätzung hatte sie nicht immer. Denn auch ihr wurde in der Traditionsgeschichte der kirchlichen Auslegung übel mitgespielt. Eigentlich ist biblisch über sie nicht viel bekannt. Sie wird zwar in jedem der 4 Evangelien erwähnt, doch erfährt man wenig über sie persönlich. Im Lukas-Evangelium heißt es,
Und es geschah in der folgenden Zeit, Jesus wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren.
Maria aus Magdala wurde durch eine Herkunftsbezeichnung beschrieben. Das bedeutet, sie ist nicht die Frau von, die Schwester von, die Tochter von, das heißt, sie lebt alleine. Seit ihrer Heilung von einer schweren Krankheit gehört sie zum engen Kreis um Jesus. Und anders als andere Jünger bleibt sie bis zu seiner Hinrichtung am Kreuz bei ihm und hat den Mut, ihre Trauer um ihn öffentlich zu zeigen. Eine lebensbedrohliche Angelegenheit. Denn wer am Kreuz Hingerichtete beweint, ohne mit diesen verwandt zu sein, kann selbst hingerichtet werden. In aller Frühe geht sie dennoch zum Grab und begegnet dort dem Auferstandenen. Anders, als es manchmal den Eindruck hat, waren nicht nur männliche Jünger Auferstehungszeugen. Bereits in den urchristlichen Gemeinden wurde von Frauen als Augenzeuginnen des Ostergeschehens erzählt. Maria ist die Apostelin der Apostel. Die katholische Amtskirche hat lange gebraucht, um diese urchristliche Verehrung auch in der heutigen Liturgie zum Ausdruck zu bringen. Mehr als 2000 Jahre. In den Jahrtausenden dazwischen hat man den Versuch unternommen, ihre Geschichte umzuschreiben. Ende des 6. Jahrhunderts verknüpfte Papst Gregor I. ihre Erzählung mit der der namenlosen Sünderin, wofür es keinen biblischen Beleg gibt. Aber diese Erzählung über Maria von Magdala wurde wieder und wieder erzählt, in Bildern und Predigten. Und weil es scheinbar besser in das Bild passte, welches sich Männer und auch Frauen über die Jahrhunderte hinweg über Frauen machten, wurde die Erzählung über die Sünderin Maria Magdalena wirkmächtiger als das, was eigentlich in der Bibel steht, dass sie Zeugin der Auferstehung war, Apostelin der Apostel. Eine Frau, eine Sünderin, das passte ins Bild. Eine Frau, eine Apostelin, war offensichtlich für die Verkündiger schwer zu denken. Ohne das beharrliche Nachforschen von Männern und vor allem Frauen, ohne den beharrlichen Verweis auf den biblischen Befund, hätte sich an dieser Erzählung über Maria von Magdala als Sünderin wohl auch nichts verändert. 2016 hatte sich die Beharrlichkeit gelohnt. Auch wenn Frauen in dieser Kirche einen sehr langen Atem brauchen. Manchmal verändert sich dann doch Wesentliches. Und plötzlich werden aus den 12 Aposteln 13. Es gibt Kirchengemeinden, die haben einen 13. Apostelleuchter in ihrer Kirche installiert. In anderen gab es Aktionen, bei denen 2 Apostel auf den Leuchtern zusammengerückt sind, damit einer frei wird. Eine Apostelin wird bleibend sichtbar.
Da lebten sie lang in fremde Gefilde verbannt. Vergessen die Freiheit, verstummt ihr Gesang und die Hoffnung vergraben im Sand. Nur heimlich im Herzen, da hegten sie Bang den Traum vom gelobten Land. Doch hier, 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 schlug auf die Pause.
Zu tanzen, tanzen zogen sie durchs Meer. Frauen.
Ich will beten. Wir bitten um den Geist, der uns befreit, in Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Den Geist von Frauen, die ihm nachgefolgt, von Priska, Phoebe und von Lydia, von allen, die in ihre Spuren treten. Wir bitten um den Geist von Edith Stein und allen heiligen Frauen in Europa. Elisabeth, Birgitta, Hildegard, Madeleine de Brel, Teresa, Katharina. Wir bitten, dass ihr Glaube und ihr Mut in allen leben, die jetzt zu dir beten. Amen.